Deutschlandfunk Kultur.
Ludwig van Beethoven und Johann Christian Heinrich Rinck wurden im selben Jahr geboren. Doch Rinck ist im Gegensatz zu dem 1770 in Bonn geborenen Beethoven kein musikalischer Revolutionär. Er ist vielmehr ein Mittler zwischen zwei Welten. Er galt als der beste Organist seiner Zeit, wurde gern als Experte in kniffligen Fragen zu seinem Instrument zu Rate gezogen und schrieb mit der praktischen Orgelschule ein Standardwerk. Den populären Komponisten aus Thüringen stellt Ihnen jetzt Martin Hoffmann vor.
Es war ein kluger Schachzug des Mainzer Schott Verlags, einen der populärsten und einflussreichsten Organisten seiner Zeit, noch dazu einen in Diensten des Großherzogtums Hessen-Darmstadt stehenden Musiker, zu beauftragen, den Klavierauszug zu Beethovens Missa Solemnis zu erstellen. Und so macht sich der Darmstädter Hoforganist Johann Christian Heinrich Rinck an die Arbeit. Er ist ein Musiker von hoher Reputation und sein Name prangt seitdem auf dem Titelblatt dieses Klavierauszugs.
Messe solennelle à quatre parties solo et chœur, avec accompagnement à grand orchestre par Louis van Beethoven, œuvre 123, arrangé pour le piano par C.H. Christian Rinck.
Christian Heinrich Rinck wird am 18. Februar 1770 in Elgersburg bei Ilmenau in Thüringen als Sohn einer Lehrerfamilie geboren und erhält seine fundierte musikalische Ausbildung in Erfurt bei Johann Christian Kittel, einem der letzten Schüler Johann Sebastian Bachs. 1790 beginnt Rinck dann seine Laufbahn als Stadtorganist in Gießen und wird dort schließlich zum Universitätsmusikdirektor berufen. Dennoch wechselt er kurz darauf, 1805, in die Residenzstadt Darmstadt, wo er zunächst als Kantor und Organist an der Stadtkirche, als Musiklehrer am großherzoglichen Pädagogium, als Examinator der Lehramtskandidaten und als Geiger in der Hofkapelle tätig ist. Hohe akademische Anerkennung erfährt er, als ihm 1840 die Ehrendoktorwürde der Universität Gießen verliehen wird. Seit 1813 amtiert Christian Heinrich Rinck nun als Hoforganist an der Darmstädter Schlosskapelle. Als Orgelsachverständiger ist er zudem für alle evangelischen und katholischen Kirchen des Großherzogtums zuständig. Seine außerordentliche Expertise wird hoch geschätzt. Schnell ergeben sich dabei auch Kontakte mit einem herausragenden Mainzer Orgelbauer. Der renommierte Bernhard Reimann erhält im Jahre 1836 zunächst den Auftrag, einen Reparaturkostenvoranschlag für die marode, 1781 für die Mainzer Kirche St. Ignaz erbaute Unimus-Orgel zu erstellen. Doch nach Prüfung dieses Gutachtens entschließt sich die Mainzer Gemeinde zu einem Neubau. Reimann erhält den Vertrag, allerdings mit der Auflage, das schmucke Gehäuse der Unimus-Orgel zu übernehmen. Am 31. Januar 1838 wird das Instrument schließlich im Auftrag des Großherzogs von Hessen-Darmstadt, Ludwig II., vom Hoforganisten Heinrich Rinck geprüft und abgenommen. Für Dreimann und Rinck ist das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Denn Dreimanns fantastische Instrumente spiegeln in ihrer warm flutenden Klangästhetik immer auch die Idiomatik des typischen Ringstils wieder. Und so ermöglicht gerade dieses Mainzer Instrument einen geradezu authentischen Zugang zu Rings Orgelwerk. Zwar ist die Disposition dieser Orgel noch spätbarock ausgerichtet, doch verweisen insbesondere die zahlreichen weichsamtigen Grundstimmen bereits auf spezifisch frühromantische Ausdrucksmöglichkeiten. Tatsächlich ist Rink von der klanglichen Raffinesse der Instrumente Dreimanns so begeistert, dass er die Orgel der Mainzer St. Ignazkirche als Musterbeispiel in seiner wirkmächtigen, 1839 veröffentlichten Orgelschule vorstellt. Insofern erfüllt diese repräsentative Orgel in Mainz die Funktion eines ästhetischen Referenzobjekts und avanciert damit noch vor der Jahrhundertmitte in Deutschland zu einem bedeutenden Klangdokument, das Komponist und Orgelbauer kongenial in Szene setzt. Bekanntlich teilen sich Rink und Beethoven das Geburtsjahr. Doch ist Rink verglichen mit dem 1770 in Bonn geborenen beileibe kein musikalischer Revolutionär, vielmehr ein Mittler zwischen zwei Welten. Und doch kann man spüren, wie sein Werk zwischen dem nicht mehr und dem noch nicht oszilliert. Zweifellos erfährt Rinks Musik aber immer dann einen besonderen Reiz und ästhetische Relevanz, wenn sie sich erfolgreich aufmacht, das Etikett liturgischer Gebrauchsmusik abzustreifen, um sich als autonome Konzertmusik zu etablieren. Erstaunlich, dass Rink wohl als einer der ersten Organisten eine realistische Perspektive sieht, die Orgel als Konzertinstrument auch außerhalb des liturgischen Kontextes zu emanzipieren.
Das Flötenkonzert, die Variationen und mehrere andere Stücke in der Orgelschule sind durchaus nicht bestimmt, während des Gottesdienstes gebraucht zu werden, sondern dienen dazu, zu zeigen, was und wie viel man auf der Orgel zu leisten vermag. Es würde der Vollständigkeit meines Werkes etwas fehlen, hätte ich diese Stücke im freien Stil weglassen wollen.
Nur 20 Jahre nach dem Tode Johann Sebastian Bachs geboren, entwickelt Rink in einer Zeit, in der sich ein musikliebendes Bürgertum auch zunehmend institutionell organisiert, neben seiner künstlerischen Ambition auch ein sicheres Gespür für den Markt. So nimmt er schon früh in seinen musikalischen Werken immer auch die unterschiedlichen Erwartungen und die disparaten technischen Voraussetzungen seiner zahlreichen Kunden in den Blick. Doch trotz dieser durchaus kommerziellen Ausrichtung seines Werks behält der ästhetische Gehalt seiner Werke immer eine hohe Qualität. Rings 6 geistliche Lieder für eine Bass- oder Altstimme mit Begleitung der Orgel oder des Pianoforte, Opus 81, sind deshalb sowohl für den liturgischen Gebrauch als auch für das häusliche Musizieren am Klavier konzipiert und erschließen dadurch einen erheblich weiteren Kunden- und Käuferkreis. Rings Popularität wächst. Seine Werke sind nun tatsächlich weltweit in zahlreichen Sammelbänden mit liturgischer Orgelmusik zu finden. Rings Musik ist zwar dem 18. Jahrhundert verpflichtet, weitet aber zugleich ambitioniert den Blick ins 19. Jahrhundert. Obgleich die meisten der Orgelwerke Rings liturgisch konzipiert sind, imaginieren sie bereits einen musikalischen Topos, der dem biedermeierlichen Geist des Vormärz trefflich entspricht. So entwickelt Rink romantische Charakterstücke, gleichsam religiöse Lieder ohne Worte, die den musikalischen Zeitgeist nun auch adäquat auf die Orgel übertragen. Die 12 Adagios für Orgel Opus 57 entstehen als Archetypen einer musikalisch-meditativen Verinnerlichung und werden 1820 veröffentlicht. Kleine Formen mit tiefem musikalischem Gehalt. Die Geburt einer Gattung aus dem Geist der Restauration. Gerade solche neuartigen Werke loten die Synergien zwischen Dreimanns klangsinnlichen Instrumenten und der spezifischen Ringschen Poetik tiefgründig aus. Rings unglaublich raffiniert und handwerklich präzis gearbeiteten Stücke koalieren hier mit Dreimanns hoher Kunst des Orgelbaus zu einem veritablen ästhetischen Manifest. Bekanntlich verwenden zahlreiche komponierende Zeitgenossen Rings die Melodie der englischen Hymne »God Save the King« in ihren Werken vor allem auch dazu, den jeweiligen politischen und geografischen Kontext ihrer Plots zu paraphrasieren. Insbesondere den italienischen Opernkomponisten gelingt es so, das historische Setting ihrer Musikdramen semantisch aufzuladen. In dieser Funktion erklingt das »God Save the King« bzw. das »God Save the Queen« dann sowohl in Rossinis Oper »Il Viaggio a Rhin« als auch in Donizettis Ouvertüre zu Roberto Devereux, aber auch in Verdis ursprünglich für die Weltausstellung 1862 in London vorgesehenem, dann aber doch erst zum Geburtstag Königin Victorias im Londoner Her Majesty Theatre uraufgeführten Inodelle Nazioni. Die Melodie der englischen Hymne macht also Karriere. Sie entwickelt sich zum musikalischen Dauerbrenner unter den Hymnen, ja zu einem wahren Erfolgsmodell. Denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts erlangt sie auch in Deutschland als Volkshymne in vielen Fürstentümern bzw. zu Königreichen erhobenen Ländern zunehmende Beliebtheit. Sie wird gleichsam musikalischer Ausdruck eines gereiften Nationalbewusstseins. Solche Fürstenhymnen, in denen zur bestehenden englischen Melodie ein neuer vaterländisch-patriotischer Text adaptiert wird, sind als Kontrafakturen zunächst in Preußen und später dann in anderen deutschen Ländern äußerst populär. Auch im Königreich Sachsen und im Großherzogtum Hessen. So komponiert Karl Maria von Weber als königlich sächsischer Hofkapellmeister seine Jubelouvertüre anlässlich des 50. Thronjubiläums des sächsischen Königs Friedrich August I. Und wie selbstverständlich erklingt hier am Ende des Stücks, gleichsam als musikalische Apotheose, nun die sächsische Hymne. Pauken und Trompeten unterstreichen dabei den staatstragenden und offiziösen Charakter dieser Festmusik. Christian Heinrich Rink huldigt mit seinen Variationen über das God Save the King also nicht dem englischen König, sondern seinem Landesherrn, dem Großherzog von Hessen-Darmstadt. Denn auch in Darmstadt erfreut sich diese Fürstenhymne großer Beliebtheit. Zunächst, noch ohne Text, erklingt die Hymne zunächst bei offiziellen Anlässen. So bereits im Juli 1804, als das Prinzenpaar, der spätere Großherzog Ludwig II. Und seine Gemahlin Wilhelmine, die Huldigungen der begeistert jubelnden Bevölkerung entgegennimmt.
Bei der Abfahrt des hohen Paares aus dem letzten Dorfe südlich von Darmstadt ließ die Musik die bekannte Melodie »God Save the King« ertönen.
Thank you.
einem Festkonzert zu den Hochzeitsfeierlichkeiten des späteren Großherzogs Ludwig III. Mit Prinzessin Mathilde von Bayern am 27. Januar 1834 hört man dann die hessische Fürstenhymne zum ersten Mal mit dem Text »Heil unserem Fürsten, Heil«. Rings Orgelvariationen über »God save the King« beziehen sich also explizit auf den hessischen Großherzog und sind musikalischer Ausdruck seiner Ergebenheit. Denn tatsächlich ist sich Rink in seiner 1833 erschienenen Selbstbiografie bewusst, wie viel er seinem Landesherrn zu verdanken hat.
Im Jahre 1813 vertauschte ich die Stelle des Stadtorganisten mit der an der hiesigen Schlosskirche und wurde im Jahre 1817 zugleich zum wirklichen Kammermusikus ernannt. So bildete sich allmählich durch die Huld seiner königlichen Hoheit, des nunmehr verstorbenen Großherzogs Ludewig I., dieses ebenso großen Kenners als huldreichen Beschützers der Kunst, der Wirkungskreis, in welchem ich noch jetzt lebe.
In dieser Zeit der historischen Rückbesinnung, in der sich vor allem die Kirchenmusik beider Konfessionen neu ausrichten musste, kommen wichtige Impulse von E.T.A. Hoffmann und seinem vielbeachteten 1814 erschienenen Aufsatz »Alte und neue Kirchenmusik«. In diese Debatte über den Verfall der Kirchenmusik fließt dann neben der Forderung, sich an den alten Meistern zu orientieren, immer wieder auch die Kritik an der unziemlichen zeitgenössischen Opernmusik mit ein. So nennt der einflussreiche Heidelberger Juraprofessor Anton Friedrich Justus Thibaud in seiner 1825 verfassten Schrift »Über die Reinheit der Tonkunst« vielerlei Gründe und einige konkrete Beispiele für den Verfall der Kirchenmusik.
Allein wohin ist man jetzt gekommen, nachdem alle Stände durch Luxus, leichte Sitten, Romanleserei, Tanzwut und die weltliche Musik, welche man überall in Kirchen, Opern und Konzerten zu hören bekommt, so unruhig, üppig und nervenschwach geworden sind, dass die, welche die volle Weihe der neueren Künste empfangen haben, das Große der alten Zeit weder fassen noch halten können?
Auch Rink schätzt Thibaud. Sicher verbindet die beiden vor allem die tief empfundene historische Verantwortung für die nachhaltige Pflege der sogenannten reinen Kirchenmusik.
Im Jahre 1827 besuchte ich Herrn Geheimen Rat und Professor Dr. Thibaud in Heidelberg. Bei diesem ausgezeichneten Gelehrten, Kenner, Beschützer und Verehrer der wahren Kirchenmusik verlebte ich mehrere genussreiche Stunden. Nicht allein seine sehr reichhaltige Sammlung von Werken der berühmtesten alten italienischen, flamändischen und deutschen Meister, sondern auch der von ihm gegründete und unter seiner Leitung stehende Singverein, von welchem ich mehrere Nummern von Palastrina, Lotti, Scarlatti, Durante, Valotti mit der größten Präzision ausführen hörte, setzten mich in wahres Entzücken.
Thibaud geht hier auch auf ein besonders umstrittenes Phänomen organistischer Praxis ein.
Unsere Organisten fühlen dies recht gut und nehmen daher, dem Volk zuliebe, selbst in ihre Choralpräludien die Opernmusik oft mit auf oder treiben durch ihre abgeschmackten Zwischenspiele opernartige Rasereien.
Thibaud kritisiert nun insbesondere die zwar traditionelle, aber zunehmend ausufernde Aufführungspraxis der improvisierten Verszeilen-Zwischenspiele in den Chorälen. Dabei werden die mit Fermaten versehenen Choralzeilenenden als Ausgangspunkt genommen, um den jeweiligen Affekt der Verszeilen musikalisch frei auszugestalten. Doch das ist gängige Organistenpraxis. Diese beschreibt bereits Georg Friedrich Kaufmann ausführlich in seiner Vorrede zu seiner 1733 veröffentlichten Sammlung der harmonischen Seelenlust. Zudem sieht Kaufmann bereits einen gewissen Bedarf an auskomponierten Beispielen für solche Zwischenspiele.
Vors andere ist zwischen jedem Kommate eine zierliche Passage zu finden, indem solche Liebhaber, wie sie allhier beschrieben worden, nicht eben imstande seien, etwas rechts dazwischen zu machen, und gar stille zu halten, wäre zu schlecht. daher ich in diesem Stück nicht einen geringen Dank zu verdienen gedenke, zumal da ich mich erinnere, dass ihrer nicht wenig sind, die dergleichen vorlängst gewünschet haben.
Es erstaunt nun gewiss nicht, dass auch Johannes Völsing in seiner 1848 erschienenen Ringbiografie die Fermatengestaltung in Rings Werken ausdrücklich lobt.
Ich glaube überhaupt nicht viel zu sagen, wenn ich behaupte, dass man im Choralbuche von Rink nicht leicht ein einziges Zwischenspiel auffinden wird, durch welches der Choral auch nur im Mindesten wäre misshandelt worden.
Die Debatte über die Berechtigung von Verszeilen-Zwischenspielen im Choral wird äußerst kontrovers geführt. Um seine Argumentation zu untermauern, zitiert Völsing anerkannte Musiktheoretiker wie den Darmstädter Hofgerichtsrat Gottfried Weber.
Die Orgelspieler haben es förmlich eingeführt, bei jedem Ruhepunkte des Chorals auch noch ein eigenes Orgelzwischenspiel einzuschalten und so jede Textzeile von der vorhergehenden und folgenden noch entschiedener durch den Dazwischentritt eines Orgelsätzchens abzutrennen, als durch die bedeutungslosen Fermaten nun schon allzu viel geschieht. Der Gebrauch besteht, ist förmlich zur Mode geworden, und man findet in Lehrbüchern förmliche Anweisungen und Vorschriften, wie solche Zwischenspiele zweck- und sinngemäß eingerichtet werden sollen. Anweisungen, zweck- und sinngemäß etwas zweck- und sinnwidriges zu tun.
1838 erhält Christian Heinrich Rink vom Großherzog von Hessen das Ritterkreuz erster Klasse des Großherzoglichen Ludwigordens, wegen seiner Verdienste um die Kirchenmusik und in Anerkennung seiner 49-jährigen Dienste. Tatsächlich beeinflusst Rink maßgeblich eine ganze Generation an Organisten. In Deutschland und England ebenso wie in den USA. Johann Christian Heinrich Rink, einer der größten Organisten seiner Zeit, stirbt am 7. August 1846 in Darmstadt.
Johann Christian Heinrich Rinck, die Geburt der Musik aus dem Geist der Restauration. In der Reihe Alte Musik hörten Sie eine Sendung von Martin Hoffmann. Die Sprecher waren Markus Hoffmann und Andreas Sparberg.